Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In einem Steinbruch in der Nähe von Oxford haben Forschende einen Sensationsfund gemacht. Rund 200 Dinosaurier-Fußabdrücke, die etwa 166 Millionen Jahre alt sind. Ein großes Team der Unis Oxford und Birmingham hat die Spuren letztes Jahr freigelegt und aus der Luft fotografiert. 4 der 5 entdeckten Fährten stammen wahrscheinlich von einem Cetiosaurus. Das ist ein pflanzenfressender Dino mit langem Hals. Eine Fährte kommt vermutlich von einem Fleischfresser, einem etwa 9 Meter langen Megalosaurus. Fachleute schätzen, dass sich das Gebiet als eine der größten und wichtigsten Fundstätten für Dino-Spuren weltweit erweisen wird. Besonders ist auch, dass man nicht nur einzelne Abdrücke, sondern durchgehende Fährten gefunden hat. Die längste ist 150 Meter lang. Daran können die Forschenden vielleicht ablesen, wie schnell die Dinos unterwegs waren und wie sie miteinander interagiert haben. Wir haben es erlebt während der Corona-Pandemie und immer wieder bei der Grippe. Es ist hilfreich, wenn die Medizin bei ansteckenden Erregern schnell neue Varianten entdeckt. Dann können Forschende Tests und Impfstoffe anpassen oder herausfinden, ob Erreger Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln. Ein neues System, Varianten von infektiösen Viren und Bakterien schnell zu identifizieren, haben jetzt Forschende unter anderem der Uni Cambridge präsentiert. Im Fachblatt Nature schreiben sie, dass sich ihr Verfahren für viele Erreger eignet, etwa auch für die, die Tuberkulose oder Keuchhusten verursachen. Die werden bisher nicht so gut überwacht wie etwa Corona- und Grippeviren, breiten sich aber gerade stark aus. Das Forschungsteam schreibt, dass bei vielen Erregern bisher Expertenteams festlegen, wann Veränderungen so bedeutsam sind, dass von einer neuen Variante gesprochen werden kann. Und die Fachleute stützen sich dabei meist auf viele Daten. Der neue Ansatz braucht beides angeblich nicht. Benötigt werden nur wenige Proben von infizierten Menschen und die werden mit Hilfe von Algorithmen analysiert. Aus den Ergebnissen werden quasi Stammbäume erstellt, die aufzeigen, wie sich ein Erreger verändert und welche Linien für den Menschen gefährlich werden könnten. 2009 hat ein Forschungsteam von der TU Berlin einen kleinen Satelliten entwickelt und mit einer indischen Rakete ins All gebracht. Besonders langlebig war das Gerät auf den ersten Blick allerdings nicht. Schon 4 Jahre später konnte es keine nützlichen Daten mehr liefern. Bis jetzt. Denn der Hacker Piston Miner hat den Satelliten wieder zum Laufen gebracht. Der Student hatte die Vermutung, dass die beiden Bordcomputer nicht durch Weltraumstrahlung kaputt gegangen waren, wie das Uni-Team angenommen hatte, sondern durch einen Softwarefehler. Er kam an Teile des Quellcodes und der Dokumentation und bastelte sich ein Testmodell zusammen. Im Herbst konnte er dann ein Software-Update auf den defekt geglaubten Satelliten aufspielen. Und inzwischen funktioniert sogar die Bordkamera wieder. Auf der Jahrestagung vom Chaos Computer Club hat der Hacker sein Projekt vorgestellt. Er sagt, der Satellit kann jetzt wieder für die Forschung und Navigation genutzt werden. Und zwar im Prinzip für die nächsten 20 Jahre, also bis er in der Atmosphäre verglüht. Sein Vorgehen könne man auch auf andere ausrangierte Satelliten anwenden und sie so wieder zum Laufen bringen. Wenn wir altern, verschleißen Muskeln und Gelenke und auch unser Nervensystem. Was da genau im Gehirn passiert, haben Forschende unter anderem von der Uni Seattle bei jungen und alten Mäusen untersucht. Sie schreiben im Fachmagazin Nature, nicht alle Hirnzelltypen altern auf die gleiche Weise und gleich schnell. Am schnellsten alterten sogenannte Gliazellen. Das sind Zellen, die grob gesagt Nervenzellen bei der Signalübertragung unterstützen. In diesen Zellen waren bei den älteren Mäusen bestimmte Gene aktiver, die mit Entzündungen zusammenhängen. Weniger aktiv waren dagegen Gene, die Nervenzellen schützen. Beides könnte laut den Forschenden erklären, warum es im Alter öfter zu neurodegenerativen Krankheiten wie Demenz kommt. Besonders viele empfindliche Nervenzellen liegen den Forschenden zufolge in einem Hirnbereich, durch den Rückenmarksflüssigkeit fließt. Über die werden Stoffe aus der Nahrung und Hormone verteilt. Die Forschenden sehen darin einen weiteren Beleg dafür, dass Ernährung und andere Faktoren wie Schlaf beim Altern und beim Schutz des Gehirns davor eine wichtige Rolle spielen. Künstliche Intelligenz kommt in der Medizin immer öfter zum Einsatz, inzwischen auch, um Diagnosen zu stellen. Das funktioniert aber wohl nicht besonders gut, wenn die Informationen dafür, wie im echten Alltag von Ärztinnen und Ärzten, aus Patientengesprächen kommen. Forschende von mehreren Medizinunis in den USA haben die Diagnosefähigkeiten von 4 großen Chatbots der Firmen OpenAI, Meta und Mistral AI getestet. Sie schreiben im Fachjournal Nature Medicine, die fähigste KI lag in über 80% der Fälle richtig mit der Diagnose, aber nur, wenn die Krankheitsgeschichte und die relevanten Informationen zu der betroffenen Person schon strukturiert zusammengefasst waren und die KI zusätzlich mehrere Diagnosen zur Auswahl hatte. Wenn man dem Chatbot dagegen ein alltagsnahes Patientengespräch vorlegte, konnte er nur in rund einem Viertel der Fälle die richtige Diagnose stellen. Die Forschenden sagen, ihre Ergebnisse sprechen dafür, dass künstliche Intelligenz erfahrenes medizinisches Fachpersonal nur unterstützen, nicht ersetzen kann. Bislang könnten Menschen immer noch deutlich besser erkennen, welche Infos aus einem Patientengespräch wichtig sind und daraus eine zutreffende Diagnose erstellen. Zugvögel legen tausende Kilometer zurück, um vom Sommer ins Winterquartier und wieder zurückzukommen. Weniger bekannt ist, dass auch einige Fledermäuse das tun. Dieses Verhalten hat jetzt ein Forschungsteam unter anderem von der Uni Konstanz genauer untersucht. Es hat rund 70 Fledermäuse von der Art großer Abendsegler mit kleinen Sendern ausgestattet. Die Daten zeigten unter anderem einen Flugrekord für die Art, 400 Kilometer in einer Nacht. Anders als Zugvögel nehmen die einzelnen Tiere aber wohl sehr unterschiedliche Routen. Außerdem fressen sich Fledermäuse vor der langen Reise keinen extra Speck an. Deshalb müssen sie jede zweite Nacht zum Jagen und Fressen an einem Ort bleiben. Die Sensordaten konnten laut den Fachleuten auch erklären, warum in manchen Nächten ganz plötzlich viele Fledermausschwärme auf einmal aufbrechen. Das passierte immer kurz bevor Stürme auftraten. Die Fledermäuse surfen offenbar auf der Warmfront, die diese Stürme vor sich herschieben und sparen damit Energie. Die Forschenden sagen, ihre Erkenntnisse könnten helfen, Fledermäuse besser zu schützen, indem man zum Beispiel Windräder abschaltet, wenn viele Schwärme unterwegs sind.
Deutschlandfunk Nova.